Oh. Ist das es ist Sommer.
Du hast so direkt am Schlürfen erkannt, Jan. Das ist tatsächlich. Ja,
das war eine meiner letzten Versuche im Fernsehen groß durchzustarten, bevor ich meine eigene Sendung bekommen habe, dass ich bei Wetten, dass mich angemeldet habe. Ich kann Getränke anhand des Schlürfens herausfinden. Das klang ganz klar wie Whisky Cola. Und damit herzlich willkommen zu Fest und Flauschig. Es ist der 23. Juni heißt es, glaube ich. Juni. 23. Juni.
Genau, es ist mitten im Sommer. Es ist die große Whisky-Edition, die wir heute hier haben. Und ich bin richtig urlaubsreif, Jan. Du auch? Oder bist hast du
Kraftreserven? Ich höre im Hintergrund so ein bisschen, ich höre so ein bisschen Vogelgezwitscher. Hast du die Balkontür auf? Kann das sein?
Ja, das ist einfach zu stickig. Das ist nun mal so. Tatsächlich fange ich.
You have to go into an actual event, and the reason for that is that this is the true formal teaching of the original style of Reiki that comes from the originator of the entire concept of Reiki. And so the techniques and the
ich fand Leute, die früher davon geredet haben, dass es schwül ist, immer, also habe ich gedacht, das sind alte Menschen, die irgendwie mit dem Wetter hadern. Jetzt kommt man in diese Region und fängt an, darüber zu reden. Es ist heute verdammt schwül in Berlin.
Pass auf, wenn die Balkontür auf ist, dass da nicht ein Fuchs reingelaufen kommt. Diese Berliner Stadtfüchse sind
Presentation and traditional style. I know that Western Reiki does that, but Jikiten Reiki does not do that.
Okay. Well, I just saw so much potential. We're getting so used to working with people through the internet, or we have video. I just wanted clarification there, if that was possible. Okay, I think we're going to take a quick break here to some music by Miss Magical, Grandchildren's Destiny. I think it's perfect with all the information you've been sharing about the women and us all coming together. So this is about a few minutes. You could take a quick break and grab some water if you like, Sharon, and we'll get back. And when we come back to the phones, you can call in. We'll start taking people's calls now at 347-215-6930. If you have a question for Sharon, please do call in. Thank you.
We can fight for change with love.
Und am Ende war er natürlich weg. Man hat eine Machtdominanz gemacht. Ja,
was ist das? Was? Nee, pass mal auf, ganz kurz mal. Es gibt so wenig Wölfe. Wusstest du nicht, dass diese, haben wir das nicht schon besprochen vor zwei Wochen, dass diese ganze Wolf-Geschichte, das neue
genau,
Ding ist,
jetzt,
wo die Flüchtlinge jetzt allmählich so durch sind als Thema, dass sich die ganzen durchgeknallten Parteien ganz anzustecken, ist den Wolf zu finden und ihm die Ohren lang zu ziehen.
Ist gar nicht so einfach. Den Wolf zu jagen, genau. Dahin zu schicken, wo er herkommt. Wo kommt er eigentlich her? Aus Sibirien oder was? Also der Wolf ist jetzt so, woher kam der Wolf eigentlich zurück? Aus Osteuropa, oder? Es war doch vor zehn...
Nur diese ganzen Ostdeutschen, die jetzt seit 30 Jahren bei uns rumsitzen und die neuen Bundesländer gebracht, sondern auch viel Fauna und Flora hatte die Möglichkeit, die Grenze zu passieren. Und ich glaube, der Wolf ist mit dem Fall des Eisernen Vorhangs aus Osteuropa gekommen, glaube ich auch. So aus Bitterfeld, Region Bitterfeld, hast schon leicht einen Sitz, du trinkst Whisky Cola. Ich muss aber trotzdem, weil wir das... da kommen
es geht jetzt los. Ich werde mich heute während der Sendung, es ist nämlich brüllend heiß hier tatsächlich und schwül, ich werde mich während der Sendung mit einer Dose der Jack Daniels, es gibt auch noch andere Marken natürlich hier, Talamour und so, werde ich mich heute während der Sendung betrinken, mit einer Dose. Genau. Mhm. Du musst über andere Themen reden, du hast einiges auf der Agenda. Ich bin, wie gesagt, ich mache die Füße hoch heute, ich würde dir gerne einfach ein bisschen zuhören.
Es gibt gar nicht so viel zuzuhören. Ich muss ganz kurz zwei Themen in den Raum werfen. Thema Nummer eins, Es ist ein totaler Runterzieher. Weißt du, was ist, ne? Titelthema seit Tagen ist dieses Attentat und dass sie den Nazi da festgenommen haben.
Das ist ein richtiger Runterzieher. Und das ist auch ein krankes, krasses Thema, ja, wenn man sich das mal klar macht.
Kriegen wir das hin zu Beginn, das abzuarbeiten und dann haken wir es ab und reden dann über Penisse wie sonst auch immer?
Wir können das gerne versuchen zu thematisieren. Es wird meiner Meinung nach dafür, dass das so, ich meine, da wurde in Deutschland ein Politiker erschossen. Ja?
Von der Terrasse,
das muss man sich mal reinziehen. Und das ist irgendwie meiner Meinung nach dafür, keine Ahnung, ob ich einen größeren Medienaufschlag erwartet hätte oder was auch immer oder was da passieren sollte genau, aber ich finde das schon ziemlich krass. Und wenn das wirklich stimmt und das ein rechtsradikalen Hintergrund hat, ich weiß nicht, wie weit, ich habe heute noch nichts gelesen. Du hast wahrscheinlich mehr Informationen
als ich. Das ist ein bekannter, mehrfach vorbestrafter, auch wegen anderer Delikte, rechtsextremer Straftäter, der da kann man ruhig diese die Wörter benutzen, die zu Zeiten des der Hochzeiten des islamistischen Terrors benutzt wurden. Ein Schläfer war, der wirklich da 10 Jahre in so einem Kasseler Einfamilienhaus vor sich hin gelebt hat, mit wirklich auch, ich glaube, offenbar auch mit Frau und Kindern, die scheinbar, weil die Frau jetzt auch ausgesagt hat beim LKA, habe ich in einigen Medienberichten gelesen, wohl offenbar auch dann nichts davon wusste, dass er da so ein Doppelleben hat. Also zumindest scheint es so. Und ja, dann ist er da, wie auch immer, er schweigt zu den Vorwürfen, ist er dann dazu gekommen, da aufzuwachen quasi und zu sagen, jetzt reicht es und jetzt hier kommt mein rechtsextremer Hass, schlägt durch und ich knipse den jetzt da von der Terrasse, diesen Regierungsdirektor von Kassel. Alleine dieses Ziel, sich auszusuchen, weist ja schon darauf hin, dass der sich wirklich da richtig reingelesen hat. Und ja, das ist, ich finde es auch, wie du sagst, einigermaßen bemerkenswert, wie wenig das tatsächlich wie wenig.
Ja, nee, naja, gut,
ich weiß, ja, was du sagst. Also ich wundere mich vor allem, dass in seiner eigenen Partei, also in der CDU, der ermordete Politiker war ja in der CDU aktiv, auch viele Jahrzehnte, und dass da so wenig Empörung kommt und dass das eher so ein ja, so ein fast so ein ängstliches, leises Murren nur gibt und nicht den großen Aufschrei und nicht die großen Demonstrationen. In Köln habe ich gehört von Kollegen, war diese Woche eine Demonstration, ich glaube in anderen Städten auch, Spontandemonstration gegen diesen rechten Terror. Ich glaube, dass dieser Mord so eine Art Schalter umgelegt hat. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt man noch gar nicht erahnen kann, was das bedeutet, aber ich glaube, viele Dinge ändern werden. Ich glaube, dass dieser rechte Terror mit diesem Ding, obwohl das ja perfide ist, weil ich meine, der NSU hat 10 Leute umgebracht in 13 Jahren. Also einfach irgendwie völlig unbeteiligt. Und da hieß dann die Dönermorde und so. Das ist ja nicht so, dass das unbekannt ist, dass solche Leute rumlaufen in Deutschland. Aber das ist
jetzt tatsächlich, glaube ich, einiges anderes. Wenn man redet immer von den Rechtsradikalen dann, ich frage mich immer, inwieweit die wirklich da irgendeine Ideologie verfolgen oder ob das wirklich einfach gescheiterte Menschen sind und die auch gar nicht da irgendwie den großen rechtsradikalen Zusammenhalt finden oder sonst was, sondern tatsächlich in ihrer eigenen kleinen Blase verbittert vom Leben, wahrscheinlich viele Sachen schiefgelaufen, viele Sachen irgendwie, wo sie sich ungerecht behandelt gefühlt haben oder so, und dann reißt da irgendwie eine Leine im Kopf oder irgendwas, da reißt irgendwas und dann macht man... Ich frage mich, zum Beispiel, hat der den Auftrag bekommen von einem anderen Rechtsradikalen? Hat er das in Eigeninitiative gemacht? Was für Leute sind das, die sich wirklich also so nicht nur herausnehmen, sondern sich wirklich so einbilden? Ich glaube, das sind sehr isolierte, verlorene, kaputte Menschen.
Weißt du, weißt du noch, wie wir damals nach dem Bataclan-Anschlag, also, ja, 2015, als dieses Massaker da in Paris passiert ist, da haben wir uns auch sehr ausführlich darüber unterhalten und auch da haben wir beide die Position vertreten, dass, ich weiß noch genau, Sozialarbeit. Das sind natürlich arme, gescheiterte Typen, das sind Leute, die sonst nichts auf die Kette bekommen, die fräsen sich da diese Ideologie ins Hirn, aber man muss mal sagen, wenn du dich im Netz umguckst und wenn du bei YouTube unter den Videos von irgendwem und bei den Artikeln auf Welt.de, auf Bild.de, klar, bei Focus Online guckst, was sich da in den letzten Jahren für eine Suppe, für einen Sumpf zusammengebraut hat. Leute, die mit irgendwie 7, 8, 9, 10, 50 Fake-Accounts einfach nur den absoluten Hass verbreiten und Leute wie dieser mutmaßliche Täter, den sie da jetzt festgenommen haben und dessen Komplizen, auch da soll es ja welche geben, die fühlen sich dadurch bestärkt, die fühlen sich legitimiert, dadurch, dass es überall solche Sachen zu lesen gibt, dass keiner laut widerspricht, dass sowas nicht gelöscht wird, dass Google, Facebook und Twitter nichts gegen diesen ganzen Hass machen seit Jahren und denken, ja, dann probieren wir das mal aus und gucken, was jetzt mal passiert. Und dann kommt es eben zu solchen Gewalttaten. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine Mischung aus Stimmung, die im Netz gemacht wird. Der mutmaßliche Täter soll sich auch bei YouTube und auf anderen Plattformen, habe ich nur den Medien entnommen, beteiligt haben und auch diesen Mord an diesem Politiker zumindest angedroht haben vorher und ist dann einfach irgendwann zur Tat geschritten. Und so ist es nun mal, wenn das Klima und der Hass dann irgendwann so überkocht, dass Leute denken, dass es okay ist, das zu tun. Die handeln ja nicht, er denkt ja nicht, dass er selber böse ist. Genauso wie Islamisten nicht denken, dass sie selber böse sind, sondern
sie tun das Richtige für eine größere Sache.
Sie tun das Richtige, ja, genau, für eine größere Sache und sie müssen da jetzt mal durch und das ist jetzt, ne, Glauben, die, wie immer bei extremistischen Ideologien, die die halten sich eben selbst nicht für böse, sondern halten sich als Vorkämpfer für irgendwas Durchgeknalltes. Und das sind natürlich wie bei den Islamisten auch, aber das ist eben das Ding. Es ist wie bei den Islamisten auch gescheiterte Existenzen, Kleinkriminelle, psychisch auffällige Leute, die dann am Ende zur Tat schreiten und diese Linie überschreiten. Und jenseits der Linie, also nur im Gedanken, in der Gedankenwelt zu bleiben, ist schon schlimm genug und sich da radikalisieren zu lassen. Aber dann so kriminell zu werden, das ist natürlich echt.
Aber nochmal, ja, nochmal zur Wiederholung. Also da wurde hier in Deutschland gerade ein Politiker von jemandem mit einem rechtsradikalen Hintergrund erschossen auf seiner eigenen Terrasse. Ich finde, dafür hält sich alles in den Medien halbwegs in Grenzen. Und ich frage mich, liegt es daran, dass wir alle so abgefuckt schon sind, dass das jetzt irgendwie gar nicht mehr irgendwie, oder also gesellschaftlich, dass man sich da irgendwie nach all den ganzen Jahren und den Sachen, die so passiert sind, dass man sich da irgendwie vielleicht, also Anschläge, die in Europa gewesen sind und sonst was, dass man jetzt auf einmal so desillusioniert das so hinnimmt, dass ja. Das Gefühl
kommt. Weißt du, Christchurch, ja. 51 Menschen an einem Tag, ein Massenmord der Attentäter von Christchurch in Neuseeland. Dann hast du die NSU-Morde nie richtig aufgeklärt. Irgendwelche wirren Verstrickungen. Man hat ja auch das Gefühl, dass zum Beispiel der Verfassungsschutz, hast du das Gefühl, traust du denen zu, als weißt du, jemand von außen, nur ein normaler Mensch in der Gegend rumläuft, ich traue denen einfach nicht zu, dass sie das hinbekommen. Dass die wissen, wo diese Täter sich radikalisieren, dass die in den Internetforen abhängen. Ich glaube auch nicht tatsächlich, dass sie das mit dem islamistischen Terror hinbekommen haben. Ich glaube, da hatte Deutschland total Glück, dass die Amerikaner und andere technologisch fähigere Mächte da in der Lage waren, irgendwelche Foren zu scannen und viele Anschläge im Vorhinein zu verhindern. Aber was die rechtsradikalen und extremistischen Rechten und solche Straftaten im Netz angeht oder die Vorbereitung dessen, ich glaube nicht, dass unser Verfassungsschutz da wirklich auf der Höhe der Zeit ist und in der Lage ist, das zu verhindern. Und selbst wenn, weiß ich nicht, da haben die echt total Sachen auch aufzuholen. Also nach diesen NSU-Dingen, dass dieser Temme, dieser V-Mann, der ehemalige V-Mann-Führer vom Verfassungsschutz bei einem der NSU-Morde, ich glaube sogar in Kassel, war das nicht sogar, der hat in Kassel sogar in diesem Internetcafé gesessen, während der Mord passiert und hinterher gesagt, ich hab nichts mitbekommen.
Einer vom Verfassungsschutz.
Und dieser Typ, dieser V-Mann, Führer vom Verfassungsschutz, arbeitet inzwischen in derselben Behörde, der eben dieser ermordete Walter Lübcke vorstand. Das sind alles so Dinge und merkwürdige Verstrickungen. Also ich bin kein Verschwörungstheoretiker und so. Und deswegen kann man nur sagen, das muss irgendwie aufgeklärt werden. Und ich habe das Gefühl, das wurde alles nicht aufgeklärt. Es ist, glaube ich, ein totaler Wendepunkt. Es fühlt sich so ein bisschen an, als würden Leute, die früher mal gesagt haben, das kann doch nicht sein, nee. Und selbst Freunde und Kollegen von uns, von mir, haben gesagt, und ich ehrlich gesagt auch, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das einen rechtsextremen Hintergrund hat. Das war irgendeine komische Dorfgeschichte, da hat einer aus dem Schützenverein sich mit dem gestritten, oder dann hat man schon so böse gedacht, wie damals auch bei den, die Dönermorde und
Schütze,
so.
Genau, aber kam der Schütze aus dem gleichen Dorf oder was auch da? Also aus
dem Stadt? Nee. Ungefähr eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt hat der gewohnt. Er hat sich da also eine halbe Stunde von seinem privaten Zuhause hinbegeben und hat da diesen Mord verübt. Die Frage ist, hat er das alleine gemacht, hat er das nicht alleine gemacht? Nur anders als damals beim NSU ist tatsächlich jetzt relativ schnell eine große Sonderkommission gebildet worden beim LKA in Hessen. Also 50 Polizeibeamte, die da jetzt dran sitzen und die da alles umkrempeln. Und letztlich muss man sagen, haben sie ihn ja durch eine DNA-Spur an der Kleidung des Ermordeten enttarnt. Also wenn das nicht gewesen wäre, hätten sie wahrscheinlich nie gefunden. Es ist wirklich einigermaßen bedrohlich und ich habe das Gefühl, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaften und die Strafverfolgungsbehörden bislang nicht so richtig gut aufgestellt waren, was die Verfolgung von Straftaten angeht. Ja, ich habe heute gelesen, im Bundesrat wollen sie jetzt so Cyber... diese ganze Cyber-Radikalinskis da, haben sie neue, Radikalinski, alles wie so ein 70er-Jahre Daddy, Radikalinskis, die Bombenleger, die Langhaarigen hochgehen lassen. Es gibt jetzt Gesetzesverschärfungen. Ich habe das Gefühl, da muss man so ein bisschen nacharbeiten.
Ich hatte es gerade erwähnt, dass man irgendwie zu wenig auch im Internet Kontrollen gibt und sonst was. Da ist heute auf Spiegel Online ein ganz guter Bericht, Facebooks Moderatorenhölle in Florida. Und da gibt es wohl so eine Enthüllung eines US-Magazins darüber, das sind nicht Leute von Facebook, sondern es gibt tatsächlich eine Firma, die engagiert ist, um diese gesamten krassen Videos, die da gepostet werden, tagtäglich zu löschen. Rechtsradikale Videos, Videos von irgendwelchen Morden oder man weiß nicht, was ist alles. Leute posten den aberwitzigsten Scheiß irgendwie. Und dann gibt es Leute, und die sind wohl tatsächlich alle am Rande des Nervenzusammenbruchs. Das muss ein unfassbarer harter Job sein, weil Facebook von diesen Firmen wahnsinnig viel verlangt. Und jetzt gerade ist wohl ein 42-Jähriger gestorben. Es muss so eine psychische Belastung zu sein, diese ganzen Videos sich anzugucken, sich tagtäglich damit auseinanderzusetzen, zu entscheiden, was darf online, was darf nicht und so. Und ich glaube, dass da auch noch Nachhilfebedarf generell im Internet besteht. So, ne? Aber ich habe schon mal vor Monaten oder vor Jahren in der Sendung gesagt, was für ein scheiß Job das sein muss, wenn du bei Facebook oder YouTube arbeitest und du musst diese ganzen Videos kontrollieren, die da hochgeladen werden. Das gibt ja, also ich meine, da gibt es einfach auch noch keine richtige Kontrolle. Dann gibt es das Darknet und so weiter und so fort. Ist, glaube ich, ein richtiger... Hast du noch nicht gelesen? Es gibt auch eine Dokumentation, die heißt Cleaners. Und die handelt aber von... Ja, hast du die gesehen?
Habe ich leider nicht gesehen, und ich habe auch diesen Artikel noch nicht gelesen. Ich habe nur heute schon mehrere Ankündigungen gelesen, dass der wohl ganz gut sein soll. Ich lese mir den nachher mal durch. Ich frage mich aber sowieso bei dieser ganzen Geschichte, jetzt, weißt du, vorher gab es Bedrohungen im Netz. Erika Steinbach, die durchgeknallte rechtsradikale ehemalige CDU-Politikerin, hat noch, ich glaube, im Februar gegen diesen ermordeten Politiker wirklich massiv gehetzt, dessen Adresse, also der Ort, an dem der dann am Ende auch ermordet wurde, wurde von irgendwelchen rechten Blogs, ist glaube ich, immer noch im Netz zu lesen, wurde verbreitet, so nach dem Motto, da sollte man sich mal doch dran rächen an dem. Also da ist im Vorfeld einfach viel passiert, und der Täter hat dann einfach nur den Worten Taten folgen lassen. Und das ist das Problem, jetzt mit Blick auf Facebook und YouTube und Twitter, dass das jahrelang dieses Geschäftsmodell Hass bringt Klicks, da wird einfach zu wenig gemacht. Und ich weiß nicht, ob man irgendwann an den Punkt kommt, wo so man als Gesellschaft sagen muss, pass mal auf, eine schöne Idee und so mit den amerikanischen Großkonzernen Facebook und Google und so. Aber jetzt hier in Deutschland gelten mal andere Regeln. Und jetzt drehen wir mal den Saft ab und dann gucken wir mal, ob wir das hier irgendwie nicht vielleicht anders hinbekommen. Und wenn ihr hier bei uns irgendwie euren Laden aufmachen wollen, eure Seiten hier von euch in Deutschland angeguckt werden können, weiterhin angeguckt werden sollen, dann müsst ihr euch nach den Regeln richten, die wir hier aufstellen, und zwar so als Gesellschaft und nicht ihr als Großkonzern. Und dann gibt's auch keine Probleme mehr mit irgendwelchen komischen Gewaltvideos, die da gelöscht werden müssen, weil diese Konzerne einfach Regeln unterworfen sind, wie jeder andere auch. Man muss die Regeln der Wirklichkeit ins Netz holen. Die Regeln der Wirklichkeit gehören ins Internet. Das muss zusammengeführt werden. Was ein schönes Beispiel übrigens.
Sagt man so einfach, ne? Ist aber nee, auch nicht
weißt,
so ganz.
Was ein schönes Beispiel. Ich sag mal, mein Twitter-Account ist da gucken viele Leute zu, und das ist wie so eine, ich nehme das seit ein paar Jahren, nehme es wie so eine Art Bühne. Das ist wie so meine eigene Bühne. Da immer erzähle ich meinen Scheiß, wer sich das nicht angucken will, der guckt sich das nicht an und der geht dann einfach weg. Und wenn einer da quasi, wenn ich irgendwas schreibe, darunter irgendeinen Bums schreibt, der mir nicht passt, dann wird er einfach, genauso wie bei einem Auftritt, wenn er aufsteht und dazwischen ruft, wird er einfach des Saales verwiesen. Das Durchsetzen des digitalen Hausrechts. Und dass das Zeitungen und irgendwelche Foren oder irgendwelche Boulevardzeitungen immer noch geil finden oder für eine gute Idee halten, irgendeinen Scheiß zu schreiben, möglichst darauf hin, dass da so viele Kommentare wie möglich im Netz entstehen, das verstehe ich überhaupt nicht, weil das ist meistens der pure Hass. Es ist der pure Hass, der wird getriggert durch Artikel, die so geschrieben sind, dass dieser Hass dann auch wirklich bei den Leuten in den Kommentaren rauskommt. Und ich frage mich, ehrlich gesagt, was ist das? Ist das so das Klima, in dem man so in Zukunft, wo man so Kinder dann später auch ranlassen möchte, ist das wirklich so eine zukünftige digitale Gesellschaft? Oder sollte man nicht wirklich anfangen, Hausrecht durchzusetzen? Dinge, die man sonst doch auch machen würde, wenn einer dazwischen holt und Scheiße labert, ja, dann wird er rausgeschmissen.
Ja, aber es gibt mehr Arschlöcher als geile Menschen auf diesem Planeten.
Nein, das ist falsch.
Destruktiv gesagt. Nein. Aber es ist nun mal so, dass sich die Großmäuler, die sowieso Bock haben, Ärger zu machen,
ja, aber die sind halt laut. Nein, aber es gibt nicht mehr Arschlöcher. Ich würde sagen, Arschlöcher gibt's überall. Es gibt nicht mehr Arschlöcher.
Du meinst eine 50-50-Chance?
Nein, nicht 50-50-Mission. Nein. In einer Gruppe mit 10 Leuten gibt's ein Arschloch, und wenn ein Arschloch in der Gruppe mit 10 Leuten ist, haben 8 Leute schlechte Laune. So ist es einfach.
Ein kommt Arschloch drauf an, reicht. Kommt drauf an, was für eine Gruppe das ist. Kann auch eine Gruppe sein, da bist du, und die anderen sind alles Arschlöcher. Ganz ehrlich, ich war schon unter unter sehr vielen Menschen, wo ich dachte, ich bin der einzig geile Typ. Haben die anderen vielleicht auch gedacht? Keine Ahnung.
Denkst du das manchmal auch, wenn wir hier zusammensitzen, dass du der einzig geile Typ bist?
Gibt ja nur dich und mich. Also deswegen, nee, denke ich aber meistens nicht. Ich denke, zusammen sind wir stärker. Und ihr da draußen auch. Falls ihr auch gute Typen seid, dann sucht euch andere gute Typen, und dann werden wir eine große Community. Das ist nämlich die Community-Sendung. Es ist die Whisky-Edition, es ist fest und flauschig. Ich würde gerne einen Song auf die Liste packen, und ich muss mal ganz dringend auf Klo. Ich habe mich nämlich so abgehetzt, hierher zu kommen, dass ich ganz kurz...
Das wäre doch nicht nötig gewesen.
Ja, ich möchte gerne, dass wir irgendwie jetzt professioneller werden. Auch wir haben ein paar Pläne, Jan. Wie lange noch bis zur Sommerpause? Wie viele Sendungen noch?
Es sind, glaube ich, noch eins, zwei, drei Sendungen. Also heute
ist es gezählt. Ja.
Drei Krass. Sendungen. Wir verschwinden Mitte Juli und kommen dann erst wieder Ende August. Wie immer traditionell. Und wenn wir wiederkommen aus der Sommerpause, ist alles anders. Entschuldigung. Ja,
das
kommt zum Beispiel nie wieder vor. Das tut mir so leid, dass ich gerülpst habe gerade. Das kommt nie wieder vor.
Du rülpst auch dauernd. Du bist doch ein richtiger. Also rülpst ist ein Trademark von dir geworden. Also jedenfalls hier bei unserem Podcast. Du warst auch einer, der früher schon gut rülpsen konnte. Ich kann ja nur rülpsen, wenn ich eine Cola trinke. Kannst du einfach so rülpsen, auch ohne, ne?
Ja klar, guck mal, einfach so gerülpst.
Kann ich zum Beispiel nicht. Jan, wir müssen über Sturm der Liebe reden. Das ist, glaube ich, die längste Soap, die es noch im Fernsehen gibt. Da gibt's gerade absolute Logikfehler. Und die Fans, also manchmal komme ich auf so komische Seiten, die laufen, also die Barrikaden werden eingerissen, weil angeblich hat jetzt Christoph Saalfeld mit Eva Saalfeld geschlafen. Sie ist aber verheiratet mit Robert Saalfeld. Und Christoph Saalfeld ist der Böse. Schon ewig gewesen. Und das kann gar nicht sein. Jetzt hatte sie Sex mit ihm, obwohl sie mit dem Guten zusammen ist. Und viele sagen, das ist der absolute Bruch, weil das passt einfach gar nicht in die Charaktere, die du über 18 oder 20 Jahre aufgebaut hast.
Und wir machen uns über so Banalitäten wie rechtsextremen Terror in Deutschland Gedanken. Bei Sturm der Liebe steht die Weltkopf. Das gibt's doch gar nicht. Weil Christoph Saalfeld, mit wem hat er nochmal?
Mit Eva Saalfeld. Die sind aber nicht verwandt, die heißen nur so dem gleichen Nachnamen.
Zufällig, weil der Drehbuchautor und kein anderer Name mehr eingefallen ist.
Und er hat sie flach gelegt und sie ist so ein bisschen die gute Seele da. Also sie ist die tolle Frau, auf die sich alle irgendwie einigen können. Und sie ist zusammen mit Robert. Und Robert ist irgendwie auch, Robert ist ein Choleriker, aber er hat irgendwie ein gutes Herz. Alle sagen, Robert ist ein guter Typ. Und irgendwie ist es jetzt so, dass Christoph ist jemand, der seit Jahren Intrigen spinnt.
Das gibt's doch nicht.
Und jetzt hat er sie flach gelegt und sie hat es ihm noch nicht gesagt. Und er will zurück, sie haben sich nämlich getrennt und genau in dem Augenblick, zufällig im Treppenhaus, trifft sie Christoph, also Eva trifft Christoph und hat Sex mit ihm. Danach will sie mit ihm reden und sie sagt, ich will erstmal nicht mehr reden und dann liegen die so nebeneinander und er versucht dann, also Robert später, sie zurückzuholen und sie sagt es ihm nicht und sagt, ich muss drüber nachdenken. Es ist momentan, alle sagen, das passt überhaupt nicht. Die Charaktere, er hat irgendein Arschloch, irgendwas anderes Falsches reingeschrieben. Ich weiß nicht, was bei Sturm der Liebe los ist gerade. Ich habe die Serie nie verfolgt, aber wenn so viele Leute sich darüber so aufhören, dann stimmt da was nicht. Genau, so hassen.
Trotzdem würde ich mir wünschen, dass vielleicht der Hass über die Änderungen bei Sturm der Liebe oder die dramaturgischen Löcher, dass der vielleicht in Zukunft oder jetzt auch vielleicht ausgehend von dieser Sendung, vielleicht diesen ganzen rechtsextremen Hass im Internet so langsam, so sukzessive ersetzt. Wenn ihr jetzt Leute zuhören von Facebook und von Google oder von Twitter, dass ihr vielleicht einfach die Algorithmen so ändert, weniger Nazis und weniger Hass von so echten Hass und den mehr am Algorithmusregler drehen, dass mehr Sturm der Liebe stattfindet. Das würde ich auch für mich viel lieber mehr aufhalten bei Twitter oder bei Facebook und so. Wäre auch, glaube ich, zukunftssicherer, weil ansonsten, wenn das so weitergeht, dann ziehen die euch den Stöpsel. Nee, anders. Leute, Facebook, Google, Twitter, wenn das so weitergeht und nicht mehr Sturm der Liebe besprochen wird, sondern immer nur Nazis da bei euch zu Wort kommen, dann ziehen wir euch den Stöpsel. Wir.
Du bist ja schon weg bei Facebook, oder? Vermisst du es eigentlich ein bisschen?
Nee, ich bin noch gar nicht weg. Ich weiß nicht, ich habe die Seite da, ich weiß nicht, ob die löschen soll oder nicht. Ich steck wirklich immer kurz davor, soll ich die Seite löschen oder soll ich sie nicht löschen?
Aber sie ist nicht mehr erreichbar. Man kann das so für 90 Tage oder so, wie bei Instagram, glaube ich, löschen. Dann kann man aber auch wieder den Account aktivieren.
Nee, ich habe sie wieder aktiviert. Ich wollte sie verkaufen, aber keiner wollte sie kaufen.
Ich wollte mich bedanken bei all unseren Zuhörern, mal ganz kurz an dieser Stelle. Egal welches Thema wir ansprechen, ich krieg mindestens 20, 30 Mails dazu mit Tipps. Und jetzt haben mir Leute, ganz viele haben mir geschrieben, wenn man lange auf die Story von jemandem drückt, dann kann man den stumm schalten. Dann kann man die Story nicht mehr sehen. Ich muss die Leute nicht löschen.
Vielen Dank dafür.
Jetzt kann ich richtig viele Leute adden. Kumpelmäßig. Kumpelmäßig Leute adden und jeden auf Festivals mit jeder Band Handshake und sonst was und sagen, ja, lass mal austauschen. Die denken, ey, Olli Schulz, was für ein geiler Typ. Gleich Instagram getauscht und ich schalte die einfach stumm. Und ich mein's noch nicht mal böse. Dann mag ich die Leute noch lieber, weil dann sieht man sie irgendwann wieder und denkt, ach, wie schön, als wir uns damals getroffen haben und ich musste nicht in der Zwischenzeit deine blöden Insta-Stories sehen. Und man hält den Menschen, also die Wertschätzung des Menschen bleibt vielleicht noch erhalten. Super. Also ganz vielen lieben Dank sowieso. Diese ganzen E-Mails, die ich bekomme, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es sind wirklich immer richtig viele mit super Stories und sonst was. Wir müssen mal ein bisschen mehr vorlesen. Ich bin aber auch immer zu faul. Ich weiß auch nicht, was ich vorlesen soll und was nicht. Manche sind auch richtig tragisch, Jan, die ich kriege. Richtig Sachen, die mir ans Herz gehen. Heute habe ich bei einer Nachricht von einem Mädchen geweint. Tatsächlich.
Wieso, was hat die denn geschrieben? Kannst du das zumindest grob umreißen oder ist das zu indiskret?
Ist indiskret, glaube ich. Ich glaube, das vielleicht mache ich das später, wenn ich die Dose hier ausgetrunken habe. Ich sage ihren Namen auch nicht. Ich wollte mich jedenfalls bedanken nochmal ganz herzlich wirklich für diese ganzen. Ich versuche viel zu beantworten, viel wird auch nicht beantwortet. Aber jetzt kommt erstmal ein Musiktipp von mir, von einer Band, die heißen Ricochets. Die gibt's nicht mehr. Ricochet, R-I-C-O und dann Ricochets vielleicht auch. Und die haben eine Platte gemacht, das war die zweite, The Ghost of Our Loves. Die habe ich damals durch Zufall vom Freund bekommen und da muss der Sänger richtig Liebe Kummer gehabt haben. Jedes Lied Trennungssong, ganze Platte, einfach nur ziemlich, er singt leidenschaftlich. Und der Song, den ich auf die Liste packe, heißt I Knew You Gonna Leave Me, Baby. Und ist von der Platte The Ghost of Our Loves von The Ricochets, sage ich jetzt einfach mal. Aus Belgien sind die, glaube ich. Ist ein sehr guter Song von einer Band, die es nicht mehr gibt, die drei Platten gemacht haben. Hast du auch was für die Liste, Jan?
Ja,
hast du
dich
auch
mal gehört? Ja. Ich hatte diese Woche tatsächlich da haben wir, glaube ich, letzte Woche darüber geredet, dass diese Landstraße, Fenster runter, schöne Songs im Autoradio anmachen, Momente immer seltener werden, je älter man wird. Und ich hatte tatsächlich letzte Woche einen schönen Landstraßenmusik, schönes Wetter, Fenster runter Moment und habe dazu diesen Song gehört. Es ist ein Song, zumindest zur Hälfte polnischer Rap-Song, der heißt 750. Und ist von Malik Montana, Millionär. Und Bones MC macht am Ende auch noch den Teil, den man dann leise drehen muss, wenn
nur
man
gute
genervt
Leute,
ist.
Nur die guten Leute am Start.
Nein, aber wirklich Malik Montana, Millionär und Bones MC mit 750 ist wirklich...
Milo ist ein super Typ. Das ist der Backup-Rapper auch von Haftbefehl. Der gerade ein richtiger Hamburger Original, würde ich mal fast schon sagen. Und weil er es bei jedem HSV-Spiel erhält der Mannschaft die Treue. Ich gehe ja manchmal nicht mehr hin oder beziehungsweise momentan ist es mir egal. Ich kann mein Fantum abschalten, was viele nicht gut finden, weil einmal Fan, immer Fan. Aber ich will mich nicht immer ärgern. Deswegen packe ich jetzt noch auf die Liste. Hamburg, meine Perle von Lotto King Karl. Es gibt gerade Probleme. Die Fans fordern eine neue Hymne beim HSV, weil der Song nicht mehr zeitgemäß ist.
Ja. Mach's nicht. Wenn sie dich fragen, mach's nicht.
Ich glaube, ich könnte es gar nicht, selbst wenn ich wollen würde. Außerdem bin ich dann, glaube ich, doch, ich bin HSV-Fan. Ich bin schon immer dafür, dass der HSV gewinnt. Ich will mich nicht immer mit diesem ganzen Schrott auseinandersetzen, dieser Verein bietet so viel Ärgernisse einfach seit vielen Jahren. Aber ich könnte das gar nicht. Ich glaube, ich krieg's nicht hin, eine Fußballhymne zu schreiben.
Es ist schwierig, einen Fußballsong zu schreiben, der auch ein Jahr oder zwei Jahre später nach dem jeweiligen Turnier oder dem Fußballereignis, wegen dem, der geschrieben wurde, noch unpeinlich ist. Ich habe kürzlich, ich glaube, so ein WM-Song von den Orsons gehört, so ein Fußballsong, wo ich dachte, wie ist denn das passiert? Es gibt wahnsinnig viele Bands, die das mal versuchen und sich eigentlich meistens schon zwei Wochen später dafür schämen, einen Song, der im weitesten Sinne irgendwas im Stadion zu singen
ist. Na, Andreas Burani ist damit zum Star geworden mit hier.
Ja, aber Andreas Burani hat eine andere Qualität, das ist was anderes, das ist ja glatter Pop, da ist ja nicht so viel anderes wichtig. Aber es gibt gerade auch so wirklich kredibile Künstler, die es versuchen und es ist immer eine schlechte Idee eigentlich. Ich habe noch keinen richtig. Ja gut, Fußball ist immer noch wichtig von Fettes Brot und Bela B und so. Und hier, wie heißt der Sänger von Superpunk? Das ist schon ein ganz okayer Song, aber so WM-Songs und so, das klappt eigentlich nie.
Tess Ullmann hat einen schönen Song für St. Pauli geschrieben. Das ist Fußball, heißt er, glaube ich. Gibt's den bei Spotify? Müsste man mal nachgucken. Wenn es den gibt, Tess Ullmann, das ist Fußball, heißt er, glaube ich. Irgendwas mit Fußball.
Das ist Fußball. Ja, das hier ist Fußball.
Von Tess Ullmann. Der übrigens, ich habe seine neue Platte gehört. Die kommt im Herbst raus und die wird grandios. Kann ich jetzt schon mal sagen. Den packe ich auch noch auf die Liste rauf. Das ist nämlich ein guter Fußballsong. Hier ist Fest und Flauschig, die Whisky-Edition. Wir betrinken uns mit euch hier in einem leicht schwülen Sommerabend.
Ich trinke gar nichts. Ich trinke nur Wasser. Ich trinke nichts heute.
Was ist das eigentlich für ein Running-Gag? Habe ich nicht verstanden. Bei dir auf der Insta-Story immer mit diesem, dass man so ein Glas auf dem Boden so klopft oder so. Ich habe das noch nicht ganz gerafft. Das ist irgendwie so.
Wir haben in der letzten Sendung vom Neo-Magazin vor der Sommerpause einen großen Beitrag, 24 Minuten, also über die Hälfte der Sendezeit, darauf verwendet Stoff Bier zum Beispiel, verdünnt den im Verhältnis 1:10 mit Wasser, dann klopft man das auf und zwar 10-mal. 1, 2, 3, 4.
Ja, das ist so ein quatschiges Ritual,
7,
ne?
8, 9, 10. Dann hat man das nach dem homöopathischen Glauben.
how it feels when you're bent and broken. This is how it feels when your dignity's stolen. And everything you love is leaving. You hold on to what you believe in.
Ich hatte mal eine Freundin gehabt, das ist schon sehr, seit 2003, und da habe ich mit dem Kiffen aufgehört, und die hat damals, weil ich so unruhig war, mich zum Homöopathen geschickt, und ich bin ja generell ein unruhiger Typ, und der war total cool und hat mir Fliegenpilz-Globuli gegeben. 3 Stück, und ich schwöre, dass den Glauben an das Übernatürliche verdrängt, aber es existiert ja. Das ist das Intro von John Sinclair.
Oh nein.
Ja, wenn man nicht so wenn man nicht ein bisschen mit der Natur sich vereint, ne?
Ja,
so ein
bisschen und sowas. Natürlich, das ist einfach Quatsch. Du baust, reiß ich mir
das ab.
Typ ist. Das kann ich nicht mehr ab. Das ist richtig gut. Du solltest auch mal Fliegenpilz nehmen. So, hier die Whisky-Edition und wir sind gleich wieder da. Jetzt erstmal ein bisschen Mucke hören, durchatmen und wir haben noch einige Themen zu besprechen. Bis gleich.
Deutschland.
Dieter Bohlen hat es gemacht. Er kommt auf Tour, Dieter Bohlen. Er spielt hier in Berlin bald in der Zitadelle. Wir sind schon Poster da, Jan. Guckt mal, wer geht da hin? Meinst du so Hip-Hop-Fans?
Ja, schaut man weg oder greift man ein? Das ist die Frage. Hm. Was soll man machen? Wie soll man sich verhalten? Zivilcourage ist gefragt.
See the end of this, just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why it hurts me every time.
Jeder hat das Zeug zum Übermenschen und so völlig verwirrt, also völlig geisteskrank, und ich will es auch nicht mehr sehen, weil umso mehr frage ich mich, warum ich das mal so geil fand, oder der Typ hat mich damals so fasziniert mit diesem Wortspiel. Ich dachte, wie kann jemand mit Sprache so umgehen, und wenn ich das so sehe, denke ich, ich bin ja Eisenet, gibt es einfach so viele Sachen, deswegen schütze ich mich davor, weil es macht auch keinen Spaß mehr, sich über Sachen lustig zu machen, weil es so viel ist. Will man sich über den Wendler lustig machen, über Dieter Bohlen, über diese ganzen verschiedenen Models, die Scheiße reden in die Kameras und sich nur darstellen oder irgendwas, will man diesen Hass überhaupt noch fühlen, der da so funktioniert generell, wenn man sich so eine Sachen anguckt oder dieses Unverständnis, muss man ja eigentlich nicht mehr. Aber ich bin ja nun mal auch verpflichtet, über irgendwas zu reden hier einmal die Woche bei Fest und Flauschig. Ich wollte reden.
Ich bin verpflichtet über, du bist überhaupt nicht verpflichtet. Du kannst einfach schweigen und ich rede dann die ganze Zeit. Du willst dann einfach nur reden. Du bist nicht verpflichtet. Ich zwinge dich zu nichts.
Das stimmt, ja. Ich zwinge dich auch zu nichts. Aber manchmal willst du ja auch nicht reden. Obwohl, du willst eigentlich immer reden, oder?
Nee.
Ich
hatte eigentlich gedacht, heute ist so ein Tag, wo ich eigentlich keinen Bock habe. Ich bin wahnsinnig kaputt, weil die Hitze so drückend ist in der Stadt hier in Berlin. Entschuldigung. Sag mal, wollen wir nicht nächste Woche mal wieder eine Sendung machen, wo wir uns sehen, habe ich gedacht?
Super gerne. Oh, wir haben uns lange nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben.
Hast du noch die Rastas eigentlich?
Die Rastas, die Dreads habe ich noch, und die Tattoos ist fortgewachsen alles mit den Tattoos und so. Eine Sache noch, letzte Woche habe ich gesagt, ich fange jetzt an mit Pumpen und Sport. Ich habe es mir anders überlegt, ich mache das doch nicht. Also falls ich, weil ich kriege oft Angebote.
Doch lieber wieder essen und auf dem Sofa liegen.
Essen auf dem Sofa liegen, habe ich überlegt, ist doch besser. Ich mache ab und zu mal Liegestütze, das sollte reichen. Damit man so ein bisschen in Bewegung, alles andere ist Quatsch.
1, 2 die Woche.
1, 2 Liegestütze. Jan, ich habe mir die neue Staffel Jerks angeguckt von Christian Ulm, die Sendung. Und es ist die 3. Staffel inzwischen. Und ich muss mal wirklich meinen Hut ziehen, weil es ist wirklich auch jemand, der, also ich habe ja viele unangenehme Sachen gemacht, so, aber was diese Serie teilweise schafft, ist wirklich ein unglaubliches Gefühl in mir. Also ich muss sehr viel lachen und ich muss mich auch sehr oft schämen. Und es ist ja das Spezialgebiet von Christian Ulm. Und da muss man sagen, hat er das wieder geschafft bei ein paar Folgen der 3. Staffel. Ich habe die alle schon gesehen. Ein wirklich echt, also eine Regung und so. Ich gucke wenig Comedy-Kram, aber das hat mich wirklich geflasht. Und es sind wirklich ein paar ganz tolle Sendungen dabei. Muss man sagen. Ja, also
das ist das Schöne an Jerks. Ich habe die ersten beiden Staffeln gesehen, in der zweiten Staffel habe ich, glaube ich, nur eine Folge gesehen. Ich bewundere das vor allen Dingen, diese Mischung aus, ist es geschrieben, ist es vor Ort improvisiert, man weiß es nicht so ganz genau, und dieses Spiel zu machen, wo du fast vergisst, dass gespielt wird. Und das finde ich immer besonders, weißt du, was beim Tatort einen so abfuckt ab Minute 1, ist es einfach so ein bisschen Peter Steiners Theaterstadel um 20:15 Uhr am Sonntagabend. Und bei Jerks ist das wirklich Also ich glaube auch, weil viele Dinge, die Christian da so spielt oder auch Fariyadim das spielen, sind, glaube ich, aus der Wirklichkeit entnommen. Also wenn ich aus ihrem Leben, dann aus dem Leben
absolut.
Von Freunden oder sowas.
Oder alles Geschichten, sehr nah die man gehört hat. Und es wirkt, also es gibt, die besten Szenen sind da, wo sie wirklich so eine perfekte Persiflage auf diese verlorene Berliner Medienszene blase. Es gibt eine Folge in der neuen Staffel, die nennt sich Partnertausch. Ich glaube, das ist die letzte. Ich will auch gar nicht spoilern. Aber dieser Moment, wo die da alle so unten sitzen und über Partnertausch reden und es ist so ein leicht lockerer Abend, wo dann irgendwie viel getrunken wurde, das ist so verdammt gut eingefangen und so wirklich unangenehm und wirkt so verloren teilweise auch. Und man muss sagen, Christian Ulm, von dem man ja auch sagen konnte, er hat sich über andere lustig gemacht, vielleicht oder so, schont sich in dieser Serie überhaupt nicht. Was der teilweise da macht, da ziehe ich auch meinen Hut vor, wirklich. Das ist schon
ja, das Einzige, was mich immer gestört hat, seit Staffel 1, wirklich der einzige Kritikpunkt, den man an dieser Serie wirklich mal artikulieren muss, warum läuft das bei irgendwelchen Max Dome oder Join? Ja. Was sind das? Was ist das für eine Cobra-Serie, wo du auf irgendeine Plattform gelockt wirst, weil du Jerks gucken willst und am Ende landest du dann da irgendwie, kannst du alte Wiederholungen von Taft dir angucken oder was ist das für eine? Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen nervt und das ist,
weil das eigentlich auch,
der Serie so unwürdig ist.
Finde ich auch. Also ich meine, das ist, also Stromberg lief bei ProSieben, warum läuft das nicht direkt bei ProSieben einfach? Und warum versteh macht man nicht, also verstehe ich wirklich nicht. Dafür, vielleicht ist es aber auch wirklich die Subkulturserie, auch wenn wir das nicht so sehen, für Leute wie uns, die das gerne gucken, auch Leute, die eben so ein bisschen in ähnlichen Terrain arbeiten und so, auf alle Fälle.
Terrain.
Und ich muss sagen,
Terrarium.
Terrarium. Ich habe das wahnsinnig gerne geguckt, jedenfalls die dritte Staffel. Ich glaube, es gibt immer. Wo läuft das jetzt? Max Dome und noch so Join. Nee,
es heißt Join, heißt das.
Ich weiß
das
gar ist, nicht, was das ist.
Da kriegt man Serien und eben und Haschisch-Zigaretten kann man da runterladen. Das ist der erste. Join. Das ist der erste Streaming-Anbieter von Haschisch-Zigaretten bei Join. Das ist Kooperation von ProSieben, ist was ganz was Neues. Aber das nimmt so ein bisschen die Wertigkeit aus der Serie. Ansonsten muss man sagen, ist das wirklich ganz fantastisch und möge es nie aufhören. Und wo wir gerade bei Serientipps sind, ich habe diese Woche eine Serie geguckt, die läuft bei Netflix, eine Miniserie, 4 Folgen. Und wenn du sie noch nicht gesehen hast, musst du sie wirklich dir angucken. Das ist leider sehr deprimierend, aber eine unglaubliche, unglaubliche Serie. Tschernobyl hast du gesehen, ne?
Ja.
So, und das war eine schöne.
Was soll ich jetzt erzählen?
Nee, pass auf. Also, Tschernobyl ist eine wunderschön vielschichtige neue Erzählung des Sowjetrusslands vor 1991, vor 1990. Das war wirklich ganz fantastisch. The Marvelous Miss Maisel, das ist eine Serie, die läuft bei Amazon Prime, die erzählt sehr.
Abounds in deepest waters, your sovereign hand, your failing fear surrounds me. You've never failed, and you won't start now.
Lido wurde da gewohnt, dass in dieser Wohnung, warst du da auch, hat da auch einer im Haus gedacht, weil da, als ich da reingekommen, ich habe dich da mal besucht, habe ich gedacht, alle hier im Haus wirken so, dass ich mich frage, was ist mit denen denn nicht in Ordnung? Und du warst der Einzige, der einigermaßen normal.
Das war eine Einzimmerwohnung und das war direkt über dem Lido und zwar, genau, und da habe ich ganz kurz nur gewohnt. Das war eine krasse Phase meines Lebens, ja, kann ich nicht drüber reden. Da habe ich gewohnt und unter mir, was ist krasse, das war eine Veränderungsphase meines Lebens, habe ich in einer Einzimmerwohnung gewohnt und zwar direkt über dem Lido in der Kufri-Straße und dann hat Till Lindemann seinen Geburtstag, der Sänger von Rammstein, irgendwann im Lido gefeiert, beziehungsweise im Partyraum und ich bin gerade nach Hause gekommen, dann hat mir der Veranstalter des Ladens gesagt, ja, heute ist Geburtstagsparty und dann, ich schwöre, lief den ganzen Abend nur Roland Kaiser und ich konnte nicht pennen, weil volle Pulle.
Es der Lindemann auf dem Geburtstag?
Ja, der ist riesiger. Und dann, der Witz war, dass ich ein paar Wochen später oder Monate später zum Roland-Kaiser-Konzert gegangen bin. Das war eigentlich so halb ironisch, aber auch, weil ich den mag, haben wir schon mal drüber geredet. Und auf einmal sagt Roland Kaiser auf der Bühne in der Mercedes-Benz-Arena, das nächste Lied hat Till Lindemann geschrieben und es heißt Mann im Spiegel. Und dann hat er wirklich, also der war nicht nur Fan, sondern der war so sehr Fan, dass er irgendwann auch einen Text geschrieben hat für Roland Kaiser. Ist so. Also,
ach du heiliger Strohsack.
Ja.
Ach du heiliger Strohsack. Da weiß ich gar nicht, was ich da sagen soll.
Geiles Tolles von Olli Scholz heute. Ich habe auch noch was zu erzählen und zwar.
Ja, sag mal kurz.
Den Leuten steigt mein Ruhm zu Kopf, habe ich neulich gesagt. Das ist ein mega guter Satz für eine neue LP, oder? Den Leuten steigt mein Ruhm zu Kopf.
Das habe ich öfter schon mal gedacht, gerade mit Bezug auf Fest und Flauschig, dass wir eigentlich, dass es wirklich die Leute sind, die dann anfangen durchzudrehen. Ne? Also wir drehen auch irgendwie durch auf eine Art, aber dass das die Leute, das ist noch fast...
Das liegt daran, dass wir das seit 7 Jahren jede Woche machen. Und da würde ich auch, selbst wenn du ein Fan dieser ganzen Geschichte hier bist, die wir machen, ne, irgendwann geht da jeder Mensch auf den Sack. Das ist wie in einer Beziehung. Es gibt Leute, die sind schon dreimal wiedergekommen. Die haben diese Sendung gehört, haben es geliebt. Irgendwann hatten sie die Schnauze voll. Ich habe einen falschen Satz gesagt oder du. Und dann haben sie gesagt, der Penner kann mich
mal. Gelispelt.
Ja, gerülpt. Oder irgendeinen Witz gemacht über irgendwas, über Dicke oder über Dumme oder über irgendwas anderes.
Dicke sind aber echt dumm.
Ja, oder irgendwas. Und dann gab es gleich irgendwie, das war's jetzt. Weil man muss aufpassen, Jan. Aber ich kann es auch verstehen, solange die Leute zurückkommen. Ich habe eine wahnsinnig süße, traurige Nachricht bekommen, wo ich echt eine Träne verdrückt habe vom Mädchen, die gesagt hat, damals hat sie uns bei Radio 1 gehört, noch mit Sanft und Sorgfältig mit ihrem Papa zusammen. Und sie hat, ihr Papa hat immer gelacht und so weiter. Und sie hat die Witze gar nicht verstanden, weil sie 13 war. Aber hat das immer gehört. Inzwischen ist der Papa gestorben und sie hört uns immer noch gerne. Und es ist nicht ihre beste Zeit gerade, aber sie lacht immer noch bei unserem Podcast. Und irgendwie fand ich das alles, ich will gar nicht jetzt weiter darauf eingehen, wahnsinnig bewegend. Und ich weiß, dass es immer doof ist, sowas zu sagen, aber das bedeutet mir was. Das bedeutet mir wirklich was, wenn mir jemand sowas schreibt. Und ich denke, das ist nicht alles nur Scheiße, was man hier macht und nicht nur irgendwie Grütze, die man redet. Weil oft ist es auch Grütze, die man redet. Aber irgendwas, dass es irgendwas Sinnhaftes ist, also auch für irgendjemand. Und wenn es nur ist, dass es seit 7 Jahren jede Woche läuft. Manchmal muss man auf das Einfachste auch irgendwie sich reduzieren, dass man vielleicht einfach Routine ist.
Ja. Ja, ja, du hast recht, aber dieses Abspringen und diese dann teilweise sehr emotionalen Sachen, die wir dann, das kommen ja auch öfter mal vor und das ist wirklich dann so, du liest es ja dann durch und denkst so, oh krass, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das irgendwie so, dass, weil man ist ja dann auch wirklich manchmal so auch nur so ein Boot auf dem Meer seiner eigenen Stimmung. Und weißt du, ist man sich selber gar nicht im Klaren darüber, wie man hier auch so, weißt du, wenn du auf der Bühne stehst und wenn du deine Musiksachen machst oder ein Album machst zum Beispiel, machst du das ja völlig anders als den Kram, den wir hier seit 7 Jahren machen. Da kommst du, weißt du, hier kommen meistens her, wir sind zwar irgendwie vorbereitet oder haben Sachen dabei, aber es ist eigentlich immer sehr viel näher an einem selber dran als andere Sachen, die man sonst so macht, wo man dann eher tatsächlich das als Job nimmt. Was machst du da gerade?
Absolut.
Gerade einen runter oder was?
Nee, ich sitze auf meinem alten Stuhl vor meinem gusseisernen Tisch, der immer noch nicht die Wohnung verlassen hat. Aber der muss hier einfach raus. Deswegen halt das hier auch noch so, weil ich kann keine. Dieser Tisch versperrt alles andere im Raum. Deswegen halt es hier immer noch so. Ich muss diesen Tisch loswerden. Ich will den aber nicht online stellen, weil dann wissen Leute, wo ich wohne oder dann kommt hier irgendjemand rein und haben mich auch schon Leute angeschrieben, dass sie den Tisch nehmen würden. Das ist so mein Nemesis, wirklich ganz ehrlich, dieser Tisch, der nervt mich total. Aber ich sitze hier dran, die Wohnung halt. Ich habe es in 2 Jahren, seit ich hier wohne, immer noch nicht hingekriegt, das so alle Räume so einzurichten, wie ich will. Ich glaube, ich brauche wieder eine kleinere Wohnung.
Vielleicht ziehst du mal wieder um. Ist es nicht eher alle 2 Jahre bei dir in der Zeit, dass du mal so einen Tapetenwechsel
brauchst? Ehrlich gesagt, es ist Zeit, wieder umzuziehen. Ich habe aber einen 3-Jahres-Vertrag in dieser Wohnung hier. Scheiße. Und ich glaube, scheiße ist das. Ich wäre schon ausgezogen sonst.
Darf man das überhaupt in Berlin noch umziehen? Ich habe irgendwie von außen, habe ich aus Köln letztens gelesen, dass da irgendwas jetzt umgesetzt wurde. Ich bin vor 3 Tagen zurückgekommen nach Berlin und habe gedacht, betrifft mich das jetzt auch? Was ist denn dieser Mietdeckel, der jetzt da beschlossen wurde? Muss man jetzt raus aus seiner Wohnung?
Keine Ahnung.
Kriegen wir Post? Genau.
Ich werde hier nicht rausgeschmissen, jedenfalls erstmal. Es ist, das ist echt.
Weil die Nachbarn reden schlecht über dich. Ich habe in einer WhatsApp-Gruppe, die ich mit deinen Nachbarn habe ich schon viele komische Sätze über dich gehört. Viele fragen mich, was ist das? Was bist du für ein Typ? Und es gibt tatsächlich mehr als 2 Leute in deinem Haus, die sich ein bisschen komisch halten.
Das ist bei dir aber nicht anders hier in deiner Umgebung. Die ganze Nachbarschaft huschelt über dich. Das will man gar nicht wissen, was. Oh, auch eine interessante Geschichte. Da war ich neulich an der Tankstelle. Hab mit dem Tankwart geredet, während er mir die Bockwurst gemacht hat. Und dann meinte er, ey, du bist ja ein richtig cooler Typ. Hätte ich nicht gedacht. Und ich so, wie nicht gedacht? Er so, ja, ich habe gehört, du bist voll das Arschloch privat. Hat er dann so, das war ein ziemlich einfacher, direkter Typ. Und dann habe ich irgendwie auch mit dem Gespräch angefangen. Hab gesagt, sag mal, über welchen Prominenten hat man noch nie gehört, dass er privat ein Arschloch ist oder irgendein Gerücht? Und dann haben wir so total nett geredet und meinte, ja, stimmt eigentlich. Ich meine so, es ist ja eigentlich wirklich so, muss man sich mal auch auch klar machen, es gibt, glaube ich, kaum jemanden, über dem es nicht irgendein Gerücht oder irgendwas gibt, über dem man nicht irgendeine Sache erzählt. Ne? Und ich habe heute die Bild-Zeitung aufgemacht, Drake hat irgendeiner Frau Geld gezahlt, weil er was, also jeder Superstar hat auch gerade irgendeine Geschichte vor Gericht am Laufen, sei es Ronaldo, so sexuelle oder sonst irgendwas. Zum Glück, also ich meine, das ist jetzt was anderes, aber es ist ja wirklich so, über jeden Menschen gibt es irgendwas. Das ist auch so ein Gesellschaftsbild, wenn ich kurz philosophisch werden darf, dass es nun mal so ist, dass wir durch diese ganze Öffentlichkeitssache, die man so macht, na, deswegen habe ich gerade auch so eine Anti-Instagram-Geschichte im Kopf wieder, dass man mit jeder Bewegung, die man macht, so öffentlich wird und dass Menschen so viel reden. Und ich glaube, dass das auch wahnsinnig viel Zeitvergeudung ist, über diese ganzen Sachen immer zu reden. Naja, darüber habe ich dann ganz
lange... Du musst dich ja nur mit dem Bockwurst-Typen einmal streiten oder einmal nicht freundlich seiner Meinung nach, einmal nicht freundlich genug Danke sagen und schon ist die Geschichte in der Welt, Olli Schulz jetzt, komm mal rein mit einer Jogginghose, Flecken drauf, dann hat er getankt,
nur für 20 Euro. Ich wollte die Bockwurst eigentlich mitnehmen, weil ich nie in diesen kleinen Bistrotischen da sitze.
Ja, aber ich wollte... Scheiße.
Finde ich, und dann habe ich mich da auf so einen blöden Hocker mitten in die Tankstelle gesetzt und habe da die Bockwurst weil ich auch so aus Protest da noch mit ihm weiterquatschen wollte. Also nicht nur aus Protest, sondern weil das ein interessantes Gespräch war. Und dann kamen so Leute rein und ich habe die Bockwurst da gegessen, sonst hätte ich sie eigentlich mitgenommen. Aber das ist jetzt auch egal. Aber und dann haben wir darüber geredet und dann ist uns beiden aufgefallen, über jeden Menschen. Ich habe ihm irgendwelche Namen gesagt und er hat irgendwas, was hast du schon mal über Günther Jauch gehört? Was hast du schon mal über den gehört? Über den? Und man war, es ist ja irgendwie, jeder redet über jeden. Ich glaube, das ist wirklich.
Nee, komm, lass mal ganz kurz versuchen, in einer Minute einen Namen, einen Prominenten rauszufinden, über den es wirklich nichts gibt. Über den man nichts Schlechtes. Ja, gut, der Peter Graf, die ganzen Geschichten. Und die Nase halt.
Ja, stimmt. Die Nase und sie hat im schlechten Otto-Film mitgespielt.
Das stimmt. Und die Barilla-Werbung. Nee, aber über Steffi Graf, ich habe gerade letztens auf Dreisat so eine Steffi Graf-Doku gesehen, wo sie am Ende, wo sie den Machern des Filmes ein Interview zumindest angedeutet hat, dass es eventuell geben wird für den Film. Und am Ende sagt sie dann persönlich ab mit so einer, ohne Begründung, leider stehe ich für ein Interview nicht zur Verfügung, aber persönlich unterschrieben, so mit Briefpost und so. Und dann hat der Reporter oder der Journalist das sogar zum Teil des Films gemacht und gesagt, selbst dafür kann man ihr nicht böse sein, sie ist einfach eine Frau, die es einfach geschafft hat, überall immer gut wegzukommen. Steffi Graf ist ziemlich nah dran an einer Person, über diesen nicht schlechtes, Entschuldigung, ich habe einen Marzipan.
Aber sonst gibt es über jeden, also es ist egal, über wen man redet, entweder ist der scheiße oder der hat mal einen Skandal gehabt oder der hat sich gerade getrennt von dem oder hier ist irgendwas da. Mhm. Es ist ja, und ich würde gerne gar nicht daran teilnehmen. Das hat mich auch wahnsinnig genervt.
Ey, diese ganzen Fetische, was man alles so mitbekommt, von irgendwelchen alten
Genscher,
Promis.
Genscher hat sich immer auspeitschen lassen, weil der so
viel
so macht.
Nee, aber ganz ehrlich, über auspeitschen lassen habe ich von so vielen Leuten schon gehört, wo ich mir das nicht vorstellen kann.
Genau, über so vielen Leuten habe ich gehört, die lassen sich, weil die so viel Macht haben. Das war aber, das ist zum Beispiel ein 90er-Jahre-Gerücht, was ich noch, dass Politiker ganz viele, aber ich meine, ein paar tun das vielleicht sogar auch, aber dass man, das ist so, dieses Auspeitschen von Politikern, das ist zum Beispiel, das habe ich über sehr viele Politiker schon gehört. Als Beispiel nur mal.
Das ist auch so ein Ding, was im Tatort immer vorkommt, wenn dann ein Politiker verdächtiger ist und dann, um den ein bisschen böse darstellen zu lassen, wird er dann bei so einer Domina irgendwie gezeigt, um dann zu zeigen, dass das irgendwie, dass er auch ein doppeltes Leben führt und so. Aber auch so ein 90er-Jahre-Ding. Heute ist das, glaube ich, was sind so zeitgemäße Gerüchte? Nicht so ein Auspeitschen lassen, macht das überhaupt noch jemand? Ist das überhaupt noch so ein Ding?
Könnte sich immer ein Prominenter bei uns melden, der sich noch auspeitschen lässt im Jahre 2019. Und dann reden wir einfach
auch mit einer Adresse, genau. Wo? Dann können wir uns mal treffen. Wo kann man sich in Berlin als Promi nochmal schön ungesehen auspeitschen lassen? Ohne, dass hinterher bei Bild.de irgendwas steht oder bei irgendwie Tag24.de.
Genau. Wo kann man diskretes Auspeitschen? Geht ja kaum noch, ne? Kann man ja, vielleicht ist es
geht
auch
ja
einfach...
Heutzutage, Leute, geht quatschen ja.
Quatschen ja alle. Keine Ahnung, wo man das noch machen kann. Falls ihr Tipps habt, ne? Obwohl, also auch auspeitschen gar nicht meine Nummer. Auch nicht peitschen. Beides nichts für mich. Was? Für dich auch nicht, Jan, oder?
Nee, also ist mir zu. Alles, was so mit Equipment zu tun hat, ist ohnehin so ein bisschen. Da bin ich dann letztlich auch Schwabe, hätte ich jetzt fast gesagt. Da gehe ich immer auf den Kosten-Nutzen-Faktor. Ja. Da rechnet man ja auch. Lohnt sich jetzt der sexuelle Mehrwert, den lohnt im Verhältnis zum Anschaffungspreis? So ein bisschen wie in diesem Verbrauchermagazin im Regionalprogramm. Dass man so, weißt du, wir haben das Zelt getestet. Es ist ein schönes Zelt, es kostet 25 Euro, aber es lohnt sich. Daumen nach unten. Lohnt sich der Sex Sexen noch, wenn man da vorher eine 700-Euro-Peitsche kaufen muss, weil sich das besonders geil anfühlt oder sowas? Ist das ein Sex, bei dem man noch, wo man dann nicht auch immer ständig ans Girokonto denkt?
Das will ich, genau, also wo man denkt, Alter, diese Peitsche war so teuer, jetzt will ich aber auch richtig peitschen, jetzt will ich richtig loslegen.
Und ob man die dann auch mal verwendet für irgendwas, was nicht sexuell ist, weil man denkt, man hat jetzt ja schon diese 700-Euro-Peitsche.
Diese Scheißpeitsche,
jetzt ja, nimmt man die auch mit zum, keine Ahnung, zum Vater-Kind-Tag in den Kindergarten oder irgendwie sowas. Einfach mal, jetzt mal so,
ins hängt sich die an Gürtel. Keine Ahnung, aber es ist auf alle Fälle Peitschen. Nee, das wäre nichts für mich. Jan, ich muss ich muss schon wieder so dringend auf Klo. Das tut mir so dringend leid. Aber ich habe auch so viel Wasser getrunken. Ich habe den ganzen Tag über so wenig getrunken. Ich war heute unterwegs. Ich habe alle Vorbereitungen für den Urlaub getroffen. Und jetzt habe ich so einen Druck gerade auf der Blase, dass ich eigentlich noch mal ganz kurz für kleine.
Ja, geh doch mal ganz kurz. Ich hab mir schon ein Lied gewünscht, während du weg warst. Das ist schon auf der Fidi und Bumsi Playlist. Du musst dir also nichts wünschen. Es ist ein Lied, was mit Hamburg zu tun hat, was, denke ich, uns beiden gut gefällt.
Ja, darf ich wissen, welches das ist?
Lass dich einfach mal überraschen.
Na gut, dann packe ich jetzt noch von Rodriguez, dem Songwriter. Ich kriege, glaube ich, wöchentlich, weil ich ja Musikfan bin, von Leuten Tipps. Ich sollte doch mal Searching for Sugar Man sehen. Sorry, habe ich vor 10 Jahren gesehen. Ich will ja auch nicht angeben mit Musikwissen, aber ich packe jetzt den Song Crucify Your Mind drauf, weil das ein Wahnsinn. Die ganze Platte ist super. Und wenn ihr den noch nicht gesehen habt, wenn ihr wirklich noch ahnungslos seid und Searching for Sugar Man nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch an. Das ist einfach ein wunderbarer Film, wirklich. Also mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Den Song packe ich rauf. Ich gehe jetzt noch mal kurz für kleine Spotify-Moderatoren. Und dann geht's hier richtig nochmal los mit der großen Whisky-Edition bei Fest und Flauschig. Meine Dose ist fast alle, Jan. Du hast heute gar keinen Alkohol dabei, ne?
Nee, ich habe nur Wasser. Aber wir hören uns gleich wieder und sind dann gleich wieder dabei. Fest und Flauschig. Am 23. Juni. Nee, Juno. Nee, Juni. Jul. Nee, Jul. Juli.
Irgendwas.
Juno.
Im Sommer. Irgendwas.
Bis ist, gleich. Wir sind im Sommer.
Bis gleich.
Heute kannst du dich anmelden in deine Dinger, in deine Foren. Da schreibst du irgendwas rein und dann geht es rum. Ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör.
Ja, und wir kriegen auch Gehör, weil wir irgendwann mal hier bei Spotify unter Vertrag genommen sind. Hier ist Fest und Flauschig.
Sind wir unter Vertrag genommen worden? Ehrlich?
Heißt das nicht? Wir haben doch einen Vertrag. Wir haben jetzt einen Vertrag, einen Dreijahresvertrag. Ja.
Ich nicht. Hast du einen Vertrag? Ich nicht.
Ich habe gehört davon, dass wir hätten einen. Es geht ja alles über so eine App inzwischen. Wir müssen auch nicht mal mehr zustimmen. Ich glaube ja.
Ah ja. Ja. Hm? Auch so ein Satz würde ich so Eltern sagen. Das geht ja inzwischen alles über so eine App. Das wird ja alles über App gemacht.
Das macht man heute alles mit so einer App inzwischen.
Ich finde das übrigens, ey, als Kunde, ne, oder als ehemaliger Kunde, finde ich das übrigens einigermaßen erniedrigend für Foodora und Lieferando-Fahrer und so, wenn man die auf so einer Karte tracken kann und immer als Kunde sehen kann, wo die gerade sind. Das finde ich irgendwie, ich habe da letztes Mal drüber nachgedacht, stell dir das mal vor 20 Jahren vor, als ich bei Tabakwaren Wolters, liebe Grüße, wenn da Tabakwaren Wolters der Chef gewusst hätte, wo ich mit dem Bulli überall rumfahre, da wäre der spaßige Teil der Arbeit überhaupt weg gewesen. Oder beim Zivildienst, ich habe Fahrdienst gemacht beim Roten Kreuz. Wenn die das getrackt hätten, wo wir da mit dem Ding
hingefahren sind. Ja, damals schon GPS-Sender irgendwie unter die Haut gepflanzt, da wäre aber einiges rausgekommen. Das ist wirklich wahr. Ich habe auch, vor allem in der Zivi-Zeit, da habe ich mir viel Zeit für mich genommen. Da brauchte ich viel Zeit für mich.
Ja, das wissen die jungen Leute ja gar nicht mehr. Ich habe noch zwei Sachen, die ich kurz mal eben sagen muss. Wir haben letzte Woche die großen 5 Bevölkerungsgruppen, die sich grüßen, wenn sie sich sehen.
Wir haben einiges vergessen. Ich weiß, haben sich viele beschwert. Bei dir auch?
Ja, ganz, ganz viele. Und wir haben, als wir uns überlegt haben, dass wir diese großen 5 machen, haben wir gesagt, so wie Motorradfahrer. Und dann haben uns ganz viele Leute, weil wir, ich glaube, Motorradfahrer nicht erwähnt haben, weil wir davon ausgegangen sind, dass das so unoriginell ist, weil das alle wissen, dass Motorradfahrer sich natürlich grüßen, dass wir uns andere Dinge überlegt haben. Das war quasi Teil des Setups. Das haben ganz viele geschrieben. Liebe Grüße. Und ich habe 2 Sachen, die ich dann doch mal eben vorlesen möchte. Das ist, nee, 3 sogar. Das ist ganz, wirklich ganz rührend. Also, eine bei Instagram schreibt Ini, Jan, die großen 5, die sich immer grüßen, Polizei und Feuerwehr und Rettungskräfte. Bin fast enttäuscht, dass von dir das nicht kam, damit hatte ich fest gerechnet. Das stimmt, also Uniformierte, ob das Rettungswagen, Feuerwehr oder Polizei ist, auch untereinander, grüßen sich immer. Dann Nummer 2 von, keine Ahnung, Mucki, Polar Girl, Xoxo, dein großes Polar Girl aus Mucki. Wir haben nicht miteinander geschlafen, sie ist sehr offensichtlich trotzdem sehr vertraut am Ende dieser Nachricht. Aber liebe Grüße, sie schreibt, kleine Anmerkung zu euren großen 5. Ihr könnt es nicht wissen, aber Frauen, die größer als 1,85 sind, grüßen sich auch untereinander. Obwohl ich ehrlich gesagt jeden Mann, der größer ist als ich, also sie ist 1,92, Wahnsinn, auch grüße. Allein aus purer Verzweiflung und der Angst, für immer alleine zu bleiben. Also alle Frauen über 1,85 scheinen sich auch zu grüßen. Und was ganz oft kam, Menschen auf dem Dorf grüßen sich auch. Wenn man sich auf dem Dorf sieht, man grüßt sie einfach. Man sagt einfach, man kennt sich vielleicht nicht, man weiß zwar nur grob, wo man herkommt, aber auch wenn es ein Fremder ist, man grüßt sich erstmal. Auf dem Dorf wird auch immer gegrüßt.
Und das haben wir Wanderer erinnert. Gesagt? Wanderer grüßen sich natürlich auch. Viele haben Wanderer geschrieben. Ich dachte, wir hätten Wanderer gesagt, aber Wanderer grüßen sich natürlich auch jedenfalls in abgelegenen Gebieten. Ne? Ja, auch wir sind nicht perfekt. Ihr seid immer nur am
Meckern. Selbst wir sind nicht perfekt. Nee, selbst wir.
Ja.
Olli, ich hab eigentlich nur eine Sache noch. Das habe ich schon mal versucht in der Sendung zu platzieren. Ich möchte es jetzt nochmal versuchen. Gerade so mit dem, was in den letzten letzten Tagen.
Oder was?
Ey, das schockt mich wirklich, dass du da wirklich dran glaubst.
Das schockt mich, dass du überhaupt nicht an Homöopathie glaubst. Da ist irgendwas Wahres dran. Ey, die Fliegenpilzdinger, die will ich unbedingt wiederhaben. Das war wirklich richtig gut damals.
Ich schick dir die zu, aber du wirst keinen Unterschied finden, ob das Fliegenpilzdinger sind oder Quecksilberdinger. Da ist einfach nichts. Das ist nur Zucker, Olli. Ehrlich. Die Geschichte ist das, was wirkt. Das ist ein großes
Placebo-Ding. Also der Homöopath ist einfach ein großer Scharlatan. Mehr ist er nicht für dich.
Letztlich nichts anderes als wir, nur im medizinischen Bereich. Also es wird einfach viel Scheiße erzählt und damit irgendwie auf eine Art Geld verdient. Also letztlich
das kann ich nachvollziehen, das stimmt auch, ja. Es ist uns wirklich sehr nah. Wie viel Scheiße hier geredet wird, da sind wir einfach die besten Homöopathen vielleicht einfach, die man haben kann. Du hattest noch was auf dem Zettel, hast du gesagt?
Ja, eine letzte Sache noch. Ich habe darüber nachgedacht und ich weiß nicht, ob das irgendwas ist, wo Leute Interesse dran haben oder sich zu beteiligen. Ich denke seit vielen, fast schon anderthalb Jahren darüber nach. Ich weiß gar nicht, ich trau mich, also pass mal auf, ich spreche das mal aus. Ich hab mir gedacht, wenn man so durch Berlin läuft und man sieht diese ganzen Denkmäler, die von irgendwie vergangenen Generationen, von vergangenen Welten, vergangenen Leuten, die längst nicht mehr leben, dahingestellt wurden, weil das irgendwelche Helden sind für deren Zeit. Dass man irgendwohin Statuen oder Denkmäler stellt von Leuten, die irgendwas zu bedeuten haben für eine möglichst große Gruppe einer Gesellschaft, ist aus der Mode geraten und ich glaube auch zu Recht, weil man da sonst irgendwelche Generäle draufgestellt hat oder Kriegsherren oder auch ungerechte Herrscher, all das hat man gemacht. Aber das Prinzip Denkmal, also ein Denkmal irgendwo hinzustellen und zwar nicht irgendwie so ein abstraktes Ding oder das soll erinnern an, sondern eine Person, die gelebt hat, auf einen Sockel stellen, hat ja auch oder kann etwas sehr Inklusives haben und kann für irgendwas stehen, was Gemeinsamkeit vermittelt. Steht auch immer für die Zeit und für die Leute, die es aufgestellt haben. Aber ich habe mich gefragt, welche Person wäre geeignet dafür, heutzutage auf einen Sockel gestellt zu werden, auf einem prominenten Platz in unserer Heimatstadt Berlin, in der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Was für eine Person wäre geeignet dafür und die einzige Bedingung, die müsste möglichst von möglichst vielen Leuten müssten sagen, ja, finde ich auch, gute Idee. Und zwar heute.
Gute Frage. Ne, können wir nächstes Mal die großen 5 Denkmal-Typen machen, vielleicht?
Nee, also vielleicht ist es auch eine Aufgabe, die man jetzt für nächste Woche mal mitgibt. Ich habe bislang noch nichts Vernünftiges gefunden. Ich habe das, glaube ich, ein, zwei Mal versucht in der Sendung, war aber auch schlecht darauf vorbereitet. Aber mich
sollte man nicht ein Denkmal erst in der Nachbetrachtung irgendwie aufbauen, ja, also wenn man gesehen
hat? Keine lebende Figur, sondern eine Figur, die gestorben ist. Das Humboldt-Forum, was gerade in Berlin gebaut wird, also in diesem wieder aufgebauten Schloss gegenüber vom Berliner Dom. Also dass Alexander von Humboldt zum Beispiel wiederentdeckt wurde, in unserer Zeit wurde die Figur Alexander von Humboldt wiederentdeckt als quasi ein dann irgendwie Preuße, also der das Preußische im Deutschen widerspiegelt, aber auch einer, der Weltmann war, der irgendwie auch nach Amerika gefahren ist und der die Welt gesehen hat und der liberal war und wahrscheinlich schwul war und deswegen ist es eine Figur, die interessant ist.
War das ein Schwuler?
Ein Homosexueller, der ist zumindest, gibt das ja deutliche, homöopathisch war der unterwegs.
Homöopathisch.
Der hat den Globuli sich.
Der hat die Globulis im Po gesteckt, meinst du, ne?
Oder bei anderen Globuli. Poboli.
Oh Gott. Poboli.
Nee, also Alexander von, ist jetzt eine ganz, ich hab's jetzt ganz einfach runtergebrochen, aber das Humboldt-Forum oder die Wiederentdeckung von Alexander von Humboldt in der Breite. Übrigens ein ganz tolles, das muss ich ganz kurz rausholen, ein ganz tolles Kinderbuch über die Reise von Alexander von
Humboldt. Einen Buchtipp mache ich auch noch, Jan.
Ich decke mich nämlich schon ein für den großen Sommerurlaub. Ich bin dieses Jahr Cala Ratjada, ja. 6 Wochen. Habe ich schon erzählt. Ich habe mir in der Nähe von Cala Ratjada eine super Fincha, heißt es glaube ich auf Spanisch, eine Fincha mit ein paar Freunden, mit einem eigenen Pool und ich hänge da rum. Geh auch auf den Strand.
Komm immer mal Girls, ne? Insta-Girls kommen vorbei, ne?
Nee, oder Fernsehfreunde und so. Ich überlege mal, vielleicht hast du den Kontakt von Luke Mockridge? Weil ich glaube, der hätte auch Bock vorbeizukommen.
Keine Ahnung, nach dem Fernsehauftritt von dir hat er vielleicht keinen Bock mehr. Ich glaube, Luke macht lieber mit mir so einen schönen, ich mache mit Luke lieber einen schönen Wanderurlaub durch Irland oder so.
Ja,
ich mache das mein Buchtipp, ja. Das Leben des Vernon Subutex, das ist eine Trilogie von der Frau, die auch hier Boaz Ma Fick mich geschrieben hat, was habe ich alles nicht gelesen, aber das Buch, ne, habe ich gerade den ersten Teil gelesen und was mir auffällt inzwischen, da ist ein Aufkleber drauf gewesen, Spiegel Bestseller und mich turnt das irgendwie ab, wenn ich ein Buch kaufe, kennst du das auch, wenn man so ein elitärer Spinner wird, der das irgendwie nicht geil findet, sich ein Buch von der Spiegel Bestsellerliste zu kaufen, ja. Obwohl das natürlich völliger Quatsch ist. Aber ja. Irgendwie ist es nun mal so, dass es so Zeiten gibt oder irgend so ein bisschen Coolness in mir, dass mir das irgendwie immer noch sagt, oh nee, ein Spiegel-Bestseller. Das heißt einfach, ganz einfach, wenn man einfach ein Indie-Typ bleiben will und denkt, dann das haben die anderen Idioten auch alle schon gelesen. Deswegen muss ich das vielleicht gar nicht empfehlen. Von Despentes, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen wird. Ich bin nicht so gut im Französisch. Aber das Buch, Das Leben des Vernon Subutex, das ist wirklich wahnsinnig gut. Und ich habe den ersten Teil gelesen und im Urlaub freue ich mich auf Teil 2 und 3. Und wenn ihr das noch nicht gelesen habt, ne, dann fangt damit an und dankt mir später. Ja, das war mein Buchtipp.
Mein Buchtipp ist Die Abenteuer des Alexander von Humboldt. Das ist ein Kinderbuch, aber es kann man wirklich ganz toll. Ist von Andrea Wulff, illustriert von Lilian Melcher. Im C. Bertelsmann Verlag erschienen. Kostet, glaube ich, 28 Euro oder sowas. Ist ein ganz tolles Buch. Um auch als Erwachsener erstmal an diese Welt ranzukommen. Es gibt ganz viele tolle. Habe ich letztes Jahr die große Biografie und Reisetagebuch gelesen und daraufhin dann das Kinderbuch auch nochmal mir angeguckt. Das ist auch wirklich super. Letztes Jahr im Urlaub habe ich die Fritz Bauer Biografie gelesen, die wirklich.
Ich erinnere mich.
Das war wirklich ganz toll. Ich habe dieses Mal auch. Vielleicht wollen wir nächste Woche mal uns vornehmen, so ein paar Büchertipps uns auszutauschen. Ich bin immer noch auf der Suche nach guten Krimis, weil das Schlimme ist, im Krimiregal rumzulaufen. Es turnt einen total ab, weil man weiß, wenn du da 3 Seiten liest und dann bist du mit so einem Krimi, den du gekauft hast, für 12 Euro oder 15 Euro oder 18 Euro und dann ist der scheiße. Das zieht einen total runter. Und ich weiß nicht genau, was man da, wenn ihr eine Idee habt für einen Krimi.
Krimi-mäßig lese ich gerne so Raymond Chandler, die schwarze Serie, so alte Sachen. Die finde ich immer gut. Leicht düster und gute Storys, so der Urkrimi.
Lass uns da gleich mal drüber sprechen. Und wenn ihr eine Idee habt, wer auf ein Denkmal zu stellen ist, auf einen Sockel zu stellen ist, eine vergangene Person, nicht Alexander von Humboldt, irgendwo in Berlin auf einem zentralen Platz, Bedingung ist, möglichst viele Leute sollen sagen, gute Idee. Dann schreibt auch mal gerne bei Instagram.
Genau, schreibt uns eine Nachricht. Und dann können wir die großen 5, was die Hörer uns geschrieben haben, machen, Personen, die auf Denkmäler gehören. Ja, können wir mal versuchen, ob wir so viel zusammenkriegen. Wir freuen uns auf Nachrichten, keine Ahnung. Hey,
Olli, wir sehen uns. Dank. Lass uns mal nächste Woche treffen in unserer Stadt. Und machen wir eine Sendung mal wieder zusammen, vis-à-vis.
Eine Buddy-Sendung.
Ja.
Buddy-Sendung.
Hat keinen Sinn und man kann sein Leben schöner verbringen. Und ich weiß auch gar nicht, wie man das seinen Kindern und seiner Familie antun kann. Das ist mir alles. Das verstehe ich überhaupt nicht, wie man das machen kann, wie man so durchgeknallt sein kann. Leute, lasst es bleiben. Finger weg von den harten Sachen. Keine Gewalt, kein Hass.
Hello, boys and girls, ladies and gentlemen. Thank you for being here. This is Henrik Palmgren from Sweden, Scandinavia. And you are listening to an independent investigative radio program dedicated to finding authentic